Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Wien. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und ganz viel Spaß.
Jesus hat einmal gesagt, ich bin gekommen, dass ihr Leben habt, aber nicht irgendein Leben, sondern Leben in Fülle. Und sie ist durch die Kraft des Heiligen Geistes eine Quelle in uns verheißen, wo so übersprudelt dieses Leben, diese göttliche Lebensqualität. Das ist eine Qualität voller Dankbarkeit, voller Freude, voller Hoffnung, voller Liebe, voller Zuversicht. Und ich weiß nicht, wie dir geht, aber in meinem Alltag passiert mir das immer öfter, ab und zu, immer wieder, dass diese Quelle verschüttet wird von Dingen wie Angst, Sorge, Gleichgültigkeit, Lustlosigkeit. Und ich beginne, meinen Jesus zu vermissen. Ich beginne danach, mich zu sehnen nach Jesus. Ich habe Durst nach dem Leben, was er mir versprochen hat. Und ich habe das Gefühl, in meinem Hamsterrad des Alltags, das sich so schnell dreht, fühlt es sich so weit weg an. Kennst du das? Und ich fange an, ihn zu vermissen. Und vielleicht kennst du das auch. Und ich möchte ganz kurz abtauchen, um in dieser Bildersprache zu bleiben, in eine Geschichte, die viele von euch kennen werden. Und das ist die Geschichte von Jesus, wie er der Frau am Brunnen begegnet aus Johannes 4. Vielleicht kennst du diese Geschichte. Wir schauen uns nur den ersten Teil an und da geht es so los. Sein Weg, also der Weg von Jesus, führte ihn durch Sychar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit. Müde, ja, Jesus war auch müde vom Alltag. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jetzt musst du wissen, das ist nicht so normal, dass eine Frau alleine zum Mittag Wasser holen geht. Eine Frau tut das in der Gruppe, um geschützt zu sein. Die haben sich immer so zusammengetan, um gleichzeitig in der Früh oder am Abend Wasser zu holen, weil dann war es nicht so heiß. Diese Frau ist isoliert von dieser Gemeinschaft und von diesem Schutz. Und sie setzt sich der Mittagshitze aus, weil sie sehr viele Probleme hat in ihrem Leben. Weil diese Quelle des lebendigen Wassers verschüttet ist durch ganz, ganz viele Dinge. Und zu dieser Frau sagt jetzt Jesus, Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Hä? Du als Jude bittest mich? Hä? Kennst du das, so Momente, wo du so Blitzgedanken hast, wo du das Gefühl gehabt hast, Jesus sagt so Hä-Momente zu dir? Sowas wie, hey, steh doch 15 Minuten früher auf, dass wir miteinander Zeit verbringen können. Was? Muss ich ja früher aufstehen. Oder vielleicht so, hey, gib mir deine Aufmerksamkeit, leg mal dein Handy weg. Was? Jetzt ist gerade so spannend. Oder hey, da hinten ist eine Frau, die mich noch nicht kennt, die Hilfe braucht. Gehst du bitte zu ihr hin, um für sie zu beten? What? Die kennt mich nicht, die kennt dich nicht. What is happening? Kennst du so Momente? So, hä, Jesus-Momente? Meinst du das wirklich ernst? Und Jesus sagt, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Wenn du wüsstest, wenn wir wüssten, wie gut der Vater ist, wenn wir wüssten, wie gut der Heilige Geist mit uns meint, wie sehr wir ihn brauchen. Wenn wir wüssten, wie tief, wie lebensspendend, wie nachhaltig, wie life-changing die Worte von Jesus sind, wenn wir wüssten, dass er wirklich genug ist, dann würden wir nicht sagen, aber ich muss früher aufstehen. Oh, aber ich habe keine Zeit. Aber was denken die anderen von mir? Wenn wir es wirklich wüssten, dann gäbe es keinen Aberglauben mehr. Und kann es sein, dass wir es nicht wissen, weil wir nicht regelmäßig genug bei dieser Quelle von Gott landen, sondern andere Quellen anzapfen? Ich weiß nicht, wo du hingehst nach der stressigen Wanderung in deinem Alltag. Welche Quelle zapfst du an, um zu entspannen, um zu erholen? Was tust du, um zu entspannen? Was tust du, wenn du Durst nach Leben hast? Gibt es in deinem Tagesablauf die Chance, dass Jesus zu dir sagen kann, gib mir zu trinken, mach das, tu das? Bietet dein Tagesablauf die Chance, einfach bei dieser Quelle mal zu sitzen, weil es mittags so heiß ist, einfach mal innezuhalten? Was ist deine Quelle? Wir haben nämlich alle eine. Das ist so eine Standardeinstellung von uns. Jeder von uns hat eine Quelle. Das ist unser emotionales Zuhause. Dort gehst du hin, wenn dein Körper Freizeit hat, wenn nichts mehr zu tun ist. Dort wandern deine Gedanken hin, wenn du gerade nichts machen musst. Dort wandert dein Geld hin, wenn alle Rechnungen bezahlt sind. Was ist deine emotionale Quelle? In Jeremia 2,13 steht, in zweifacher Hinsicht hat mein Gott gegen mich ungerecht gehandelt. Mich, erstens, die Quelle des lebendigen Wassers verlassen sie. Wir suchen uns was anderes. Und zweitens graben sie stattdessen selber Brunnen. Und weil wir Menschen sind, sind diese Quellen undicht, die das Wasser nicht mal halten können. Ja? Kennst du das? Du bist müde am Abend, der Tag ist geschafft, alle To-Dos sind erledigt, alle Meetings erfolgreich abgeschlossen, die Kinder sind endlich im Bett und du sehnst dich einfach nach Erholung und Entspannung. Du bist durstig nach Leben. Was tust du dann? Und ich habe oft diese Situation, eine kleine Stimme, die mit dieser göttlichen Quelle verbunden ist, sagt zu mir, Jasse, mach dir einen Tee. Setz dich auf die Couch und verbring in der Stille Zeit mit mir. Lass dich von mir lieben. Und geh rechtzeitig ins Bett. Das würde tatsächlich Leben in mir bewirken. Was mache ich? Ich flag mir auf die Couch, scroll 2 Stunden sinnlos auf Social Media herum, um dann völlig übermüdet und völlig überreizt ins Bett zu gehen, wo ich eh nicht einschlafen kann, weil alle Infos noch durchrattern. Kennst du das? Wer zapft diese Quelle auch manchmal an? Du kennst das, danke, du bist ehrlich, vielen Dank, ich bin nicht alleine. Und das Problem ist, das Wasser, das wir regelmäßig konsumieren, um den Durst nach Leben zu stillen, dieses Wasser wird uns prägen. Wenn du nur Cola trinkst, wird sich das auf deinen Körper auswirken. Du wirst eine Fettleber entwickeln, vielleicht Diabetes, vielleicht merkst du es bei den Zähnen. Ungesunde Flüssigkeit macht dich krank. Wasser ist gesund für dich und das ist auch im Geistlichen so. Ungesundes, schmutziges Wasser wird dich prägen. Lebendiges Wasser von Gott hält dich geistlich gesund. Ohne dieses Wasser wirst du geistlich absterben. Und praktisch heißt es, wenn unser emotionales Zuhause das Scrollen auf Social Media ist, wird uns das prägen. Zu Menschen, die immer abgelenkt sind, die nie still sitzen können, die nie mit sich alleine sein können, die das verpassen, was jetzt gerade ist, nämlich die Gegenwart Gottes. Wenn unser emotionales Zuhause das für andere Dasein ist, wird uns das formen. Wahrscheinlich zu Menschen, die Mitglieder in 5 Vereinen sind. Und dann helfen sie jedes Wochenende dort nur zusätzlich aus. Und dann für die Nachbarin mitkochen und für die Oma waschen und die Kinder von der Nachbarin auch noch mitnehmen zur Jungschau und das und das und das und jenes. Und das wird dich zu Menschen machen, die ausbrennen. Wo es nicht leibend ist, verstehst? Die so gestresst sind, die innerlich ausbrennen werden. Oder wenn unser zu emotionales Zuhause Genuss ist und Spaß, noch ein Glas Wein, noch ein Cocktail und ein Whisky obendrauf, noch ein Shirt aus dem Online-Sale, noch eine Lustfantasie, um den inneren Druck, um die innere Leere irgendwie zu lindern, nur um einen Moment Frieden zu haben, dann wird uns das prägen zu Menschen, die süchtig sind, die weglaufen von ihrem inneren Schmerz und damit auch von ihrer Heilung. Aber wenn wir umkehren und unseren Durst nach Leben in der Liebe Gottes löschen, in seinem lebendigen Wasser, wird uns das auch prägen. Nämlich zu Menschen, die voller Freude und Lebenslust sind, die dankbar sind, die hoffnungsvoll sind, die freundlich sind, treu, sanft, stabil stehen in ihrer Selbstbeherrschung. Und das ist die gute Nachricht. Das ist für dich möglich. Für dich und für mich. Jeden Tag. Und ich bin ganz ehrlich zu euch, diese Quelle bei Gott, dieser Durstlöscher ist das Beste, was ich kenne in meinem ganzen Leben. Ich habe mir noch nie gedacht, man hätte ich mal nicht gebetet. Was für eine Zeitverschwendung. Das habe ich mir noch nie gedacht. Ich habe schon oft bereut, dass ich das Handy nicht abgedreht habe. Aber meinen Zugang zu Jesus abzudrehen, auf die Idee bin ich noch nie gekommen. Ich habe Jesus, dass ich mit ihm Zeit verbracht habe, noch nie bereut. Kennst du diesen Geschmack von Jesus, von seinem Wasser, von dieser innigen, ganz intimen Begegnung, von der Gemeinschaft mit ihm, die von Herz zu Herz geht? Kennst du das? Das ist gut. Wenn nicht, wird die Bibel, Gott sei Dank, Halleluja, danke für dein Wort, sehr praktisch. Und sie zeigt uns den Weg. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich zeige euch, wie es geht. Pass auf, 2. Korinther 3,15, da steht, jedes Mal, wenn aus dem Gesetz des Mose vorgelesen wird, liegt also eine Decke auf ihren Herzen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Doch jedes Mal, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, also wenn wir zur lebendigen Quelle gehen, wird die Decke entfernt. Dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Oh yes, das wollen wir. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Jetzt wird's praktisch. Und in dem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Das ist unser Ziel. Die Bibel nennt das Heiligung. Und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Was sollen wir tun, um Jesus ähnlicher zu werden? Anschauen. Das klingt irgendwie sehr unspektakulär. Und machbar. Nicht geistlich fasten und kämpfen. Nicht dienen bis zum Umfallen. Anschauen. Anschauen. Auf Griechisch steht hier katoptrizo. Dieses Wort kommt nur hier vor. Und davon leitet sich unser Wort Kontemplation ab. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Das ist eine ganz, 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 ganz alte Form zu beten. Die alten Kirchenväter haben das sehr geteacht. Katoptrizo heißt, ich setze mich hin und tue nichts. Kein Fürbitte, keine Gedanken, kein geistlich Leisten, sondern einfach da sein. Ich schaue Jesus an und er schaut mich an. Was werde ich da sehen? Einen Blick der Liebe. Jesus liebt dich, weißt du das? Jesus liebt dich, weißt du das? du Blitzo heißt da sein, mich anschauen lassen von Jesus. Und als die alten Kirchenväter dieses Prinzip geteacht haben, hatten sie immer ein Bild vor Augen. Und zwar von einem Baby, das gerade noch geschrien hat und gerade gestillt wurde. Und dann fallen Babys in Milchkoma. Ende und aus. Gerade noch voll geschrien, wir haben so ein schönes Bild, genau. Gerade noch voll geschrien und dann ruhen sie bei der Mama komplett aus. Und weißt du, es gibt diesen Gottesnamen El Shaddai. El Shaddai übersetzen wir mit der Allmächtige, der Versorgergott. Und weißt du was? In El Shaddai steckt im Hebräischen die Wortwurzel drinnen für das Wort Mutterbrust. Jetzt mal Frage, was ist das für ein Gott, der dich so sehr liebt, dass er dich einfach bei sich haben will? Einfach nur halten. Der weiß, was deine Seele braucht, der weiß, was dein Herz begehrt und er will es dir geben. Weißt du, so ein Baby, ich habe 3 Kinder gestellt, die machen gar nichts. Die können nicht Danke sagen, Mama. Die können nicht, cool Mama, es hat gut geschmeckt. Die machen nichts. Die leisten nichts. Und sie liegen da auf mir und es ist das schönste Gefühl auf der ganzen Welt. Ich bin glücklich. Und jetzt bin ich nur eine fehlhafte Mama. Aber wir reden hier von Gott, dem Höchsten, der die Liebe in Person ist, der dich liebt mit allem, was er hat. Sein Herz verzehrt sich mit einer El Shaddai-Liebe für dich. Er will dich haben bei sich, jeden Tag. Völlig egal, was du gemacht hast. Denk an den barmherzigen Vater, an den verlorenen Sohn. Der Vater kann es überhaupt nicht erwarten, bis sein Sohn wieder zurückläuft. Der rennt ihm schon entgegen. So sehr liebt dich Gott, er will dich einfach nur bei sich haben. Was ist das für ein lehrender Gott? Und ich glaube, wir brauchen solche Momente der Stille, wo wir diese Momente erleben. Weißt du warum? Weil unsere Gesellschaft uns ständig sagt, wir müssen etwas tun, um uns Liebe zu verdienen. Und wir haben das übertragen auf unser Gottesbild und auf unsere Gottesbeziehung. Ich zeige dir wie. Du bist dieses Glas. Dann kommst du in die Celebration und es ist so leibend. Oder Gottes Liebe fließt, der Worship ist amazing, die Kollekte hat mich total erfüllt. Und es ist total super. Und ich spüre Gott so und es ist so leibend. Und dann gehst du in deine Woche und der Montag kommt und dann kommt dir der Chef entgegen. Und dann tust du Dinge, die Jesus an deiner Stelle nicht machen würde. Du denkst vielleicht, hörst du Trottel. Ups, Jesus, das hätte ich nicht machen sollen. Oder du stiehlst irgendwie aus der Kaffeekasse mal so einen Fünfer, um selber irgendwas zu machen. Oder vielleicht streitest du mit irgendjemandem, den du eigentlich gern hast und hast extrem herabwürdige Gedanken deinem Ehemann gegenüber zum Beispiel. Und dann denkst du, jetzt habe ich so viel falsch gemacht. Jesus kann mich nicht mehr so gern haben wie vorher am Sonntag. Jetzt muss ich schnell zurückgehen zu seiner Quelle und schnell Bibel lesen und beten und Buße tun, damit Gott mich wieder gern hat, damit ich wieder erfüllt bin von seiner Liebe, damit ich seine Liebe spüren kann. Und dann ist alles wieder gut. Und dann ist Dienstag. Und Dienstag ist noch schlimmer. Dienstag eskaliert völlig, weil du zum Beispiel 3 Kinder hast und einen Mann. Und das eigentlich ganz nett gemeinte Kommentar eskaliert völlig. Und denkst du, ich habe alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann als Christ. Aber weil Dienstag so voll ist, hast du keine Zeit, zur Quelle zu gehen. Du hast keine Zeit, plötzlich Bibel zu lesen. Das Meeting dauert viel zu lang. Oder die Kinder wollen einfach nicht ins Bett. Oder was auch immer dich aufhält. Ich habe keine Zeit. Der Film ist so spannend. Oder was auch immer. Die neue Serie ist online. Wir gehen nicht dorthin. Und dann haben wir ein schlechtes Gewissen. Und wir denken uns, warum? Mein Gott, eigentlich wieso ist das alles so kompliziert? Liebst du mich überhaupt noch? Ich spüre es nicht. Aber das ist eine Lüge. Du kannst nichts tun oder nichts unterlassen, damit Gott dich mehr liebt oder weniger liebt. Weil er liebt dich immer 100%, weil in meiner Bibel und in deiner Bibel, übrigens auch in Kolosser 1,13, dieses nach steht, wir sind versetzt ins Reich des Sohnes, seiner Liebe. Und egal, wo ich hin unterwegs bin, seine Liebe umgibt mich von allen Seiten, überall. Und in Römer 8 steht, nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Nichts. Das ist die Wahrheit. Und wir müssen lernen, diese Wahrheit wieder wahrzunehmen bei uns. Und weißt du, wie das geht? Nicht, indem ich mehr mache und versuche, meinen christlichen Papa stolz zu machen und weiß was ich was alles. Sondern indem ich lerne, wahrzunehmen, was er für mich bereits getan hat. Ich muss lernen, einen Raum aufzumachen, wo ich nicht jedes Mal, Jesus sagt nicht, ihr müsst mich jeden Tag neu finden. Jesus sagt, ihr sollt in mir bleiben. Johannes 15. Wir müssen lernen, zu bleiben. Und Cazzo Brizzo kann uns einen Weg dorthin bahnen, indem ich einfach mal stillhalte, nichts mache, Stille aushalte und ihn anschaue. Er wird mich immer gleich anschauen. Immer mit Liebe. Immer mit Liebe. Am Donnerstag hat die Edith bei Get Free eine Gebetsexperience geleitet. Und da haben wir uns vorgestellt, dass wir uns zu dem Tisch von Jesus hinsetzen. Und für mich war das einer der intensivsten Jesus-Momente seit Jahren. Jesus ist gekommen und er hat mich angeschaut und ich ihn. Und es war so intens. Ja, und dann hat er mich nicht nur angeschaut, er hat meine Hand genommen. Es war so intens. Und dann hat die Edi gesagt, schaut mal um, was auf dem Tisch alles steht. Du weißt, was da gestanden ist. Da waren die Lieblingsoliven von mir vom Naschmarkt. Ich habe das nie wem erzählt, dass ich die so gern habe. Da stand mein Lieblingswhisky aus Japan. Und ich habe gemerkt, Jesus, du hast mich so gern. Es ist so toll. Und es war so ein intensiver Moment, wo ich einfach gemerkt habe, boah, du liebst mich wirklich, wirklich, so wie ich bin. Und wenn du diese Momente nicht kennst, ich flehe dich von ganzem Herzen an, baue dir Oasen in deinem Alltag, wo du immer wieder zu dieser Quelle zurückkommst, um ihn anzuschauen. Nicht noch mehr machen. Anschauen. Nur anschauen. Nur anschauen. Ich möchte zum Abschluss reingehen, noch ganz kurz in die Geschichte von Maria und Martha aus Lukas 10. Die kennen auch viele. Wenn du die Geschichte nicht kennst, der Kontext ist mega wichtig. Vor dieser Geschichte fragt ein Schriftgelehrter, also jemand, der sich so mit den Tora-Schriften im Alten Testament sehr, sehr gut auskennt, und er fragt den Rabbi Jesus, was ist denn das wichtigste Gebot? Und Jesus sagt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dann fragt er, ja, wie ist denn mein Nächster? Und dann erzählt Jesus diese Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und er denkt sich, cool und geht. Aber die Frage, wie liebe ich Gott, bleibt unbeantwortet. Und unmittelbar danach kommt die Geschichte von Maria und Martha. Und irgendwie ist es mir so, als wäre diese Geschichte die Antwort auf die nicht gestellte Frage, wie kann ich Gott lieben? Und die Geschichte geht so, Maria und Martha sind Schwestern und Jesus ist bei ihnen zu Besuch. Und die Martha tut das, was eine Frau damals gemacht hat. Ganz brav. Hinten in der Küche hat sie frischen Eistee gemacht und Pizza gemacht für alle Jünger und für den Jesus, der da zu Gast war. Sie hat sich um die Gäste gekümmert. Und die Maria tut nicht das, was man normalerweise in so einer Situation als Frau macht, sondern sie setzt sich einfach zu den Füßen von Jesus hin. Das durfte eigentlich nur der Lieblingsjünger. Das durfte eigentlich nur der Elite-Student. Den, wo der Rabbi gesagt hat, du übernimmst einmal statt mir. Nur der durfte zu den Füßen von Jesus sitzen. Eine Frau ganz sicher nicht. Aber es ist Jesus egal. Er lässt sie dort einfach sitzen. Ich stelle mir das so vor, wie die Jünger miteinander zum Tuscheln anfangen. Du, hast du das gesehen, was die Maria da macht? Hey, das geht aber nicht. Dann fangen sie so zum Tuscheln an. Und Jesus zwinkert, ich stelle mir das so vor, zwinkert der Maria einfach zu. Sache erledigt. und sie darf da sitzen bleiben. Sie hat nichts gemacht. Sie hat nichts gemacht. Sie hat keine Frage gestellt. Sie hat Jesus nicht gefragt, ob das okay ist. Sie bringt nichts zum Essen mit, gar nichts. Sie ist einfach nur da. Sie ist einfach nur da. Und die Martha nervt es. Die ist total genervt. Und dann geht sie vollkommen genervt zu Jesus und sagt, Herr, jetzt sag einmal im Ernst, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit alleine tun lässt? Hey, jetzt sprich einmal ein Machwort da in Vollmacht, sage doch, sie soll mir helfen. Und Jesus sagt, Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eins. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Findest du, dass Jesus da ein bisschen unsympathisch und nicht so ganz empathisch reagiert? Vielleicht kennst du folgende Situation. Du bist bei einer Freundin eingeladen, du hast sie schon lange nicht mehr gesehen und du freust dich, mit der Freundin einfach wieder mal zu plaudern. Und du setzt dich so hin und erwartest, dass gleich das Gespräch losgeht und deine Freundin fragt so, hey, magst du einen Kaffee haben? Ja, voll gern. Okay, du, ich habe normale Milch, ich habe Kuhmilch, ich habe Hafermilch, ich habe laktosefreie Milch, magst du einen Milchschaum haben? Ich hole dir einen Milchschaum. Ich habe auch so ganz schöne Formen, wo man mit Kakao so Muster auf dem Kaffee machen kann. Oder willst du lieber einen Tee? Ich habe 30 Sorten, glaube ich. Kannst aussuchen. Magst du 30 Sorten hintereinander oder wie schaut's aus? Du. Ich war gestern beim Heurigen, da habe ich noch Saft im Keller. Warte, ich kungle. Ich hole nur schnell den Saft. Und das geht die ganze Zeit so hin und her und du denkst dir die ganze Zeit, jetzt setz dich endlich hin. Ich will mit dir reden. Weißt du, was der Punkt ist? Der Punkt ist der, Gott hat überhaupt nichts gegen Aktivitäten. Er hat gerade das Beispiel erzählt vom barmherzigen Samariter. Jakobus sagt, ein Glaube ohne Werk ist tot. Aber die Martha tut etwas, was Jesus nicht gewollt hat. Es steht nämlich nirgendwo, dass der hungrig war. Die Martha ist so frustriert, dass sie eine Pizza backt, die Jesus nie bestellt hat. Vielleicht war er gerade beim Petrus auf einem Fisch. Vielleicht hat er gerade gefastet, who knows? Aber eigentlich wollte Jesus einfach nur reden. Und er wollte, dass da Leute sind, die das sehen, die sich hinsetzen, die sagen, hey, jetzt lass ich mal alles stehen und liegen und schau mir Jesus an. Du kannst dich so im Tun und Machen verhaspeln, dass du Jesus verpasst. Dein Dienst für den Herrn kann dein Herr werden. Wir müssen wieder zurückkommen zu der ersten Liebe. Wie finde ich zurück zu dem, dass ich Gott liebe? Indem ich mich wie die Maria zu seinen Füßen hinsetze. Und das sind ganz kleine Entscheidungen oft. Mini, mini. Ich bringe dir mal ein paar Beispiele. Es könnte zum Beispiel sein, die Band kann ruhig schon raufkommen. Wie könnte das praktisch aussehen? Vielleicht ist es ein erster Schritt, dass du sagst, hey, ich nehme mein Handy nicht mit aufs Klo, sondern ich lasse das stille Örtchen. Ich mache den Raum dafür auf, dass es in mir still wird. Und ich Jesus anschaue. Vielleicht ist es ein erster Schritt zu sagen, wenn du den ersten Kaffee bei der Kaffeemaschine in der Früh runterrinnen lässt, dass du aufhörst, parallel schon Geschirrspüler aus- und einzuräumen, drüber zu wischen, alles zu machen. Sondern vielleicht ist es dran, neben der Kaffeemaschine zu stehen und zu warten, bis der Kaffee in der Tasse ist. Und diese Zwischenzeit zu nutzen, um zu sagen, Jesus, hi, what's up? Er wird dir antworten. Oder vielleicht ist es dran, dass du nach der Arbeit eine U-Bahn-Station früher aussteigst und den Weg zu Fuß nach Hause gehst mit Jesus. Das Handy ist irgendwo da hinten im Rucksack, nicht griffbereit. weil es ist das Schönste auf der ganzen Welt, es zu erleben, dass Jesus mich im Griff hat. Vielleicht ist es dran, dass du sagst, hey, diese eine Stunde in der Woche, die gehört meinem Herrn und mir. Vielleicht gibt es in deinem Ort eine Kirche ums Eck oder vielleicht ist am Dachboden ein Platzl, wo dich niemand so schnell findet und wo das in deinem Kalender drinnen steht. Für all deine Freunde wird sich das etablieren. Okay, am Montag um 13 Uhr brauche ich dich nicht anrufen, weil ich weiß, du bist dort oben und redest mit Jesus. So cool, der Luki macht das immer am Montag seinen Sabbat. Ich weiß, am Montag brauche ich den Luki nicht anrufen. Der ist mit Jesus. Das wissen alle mittlerweile. Vielleicht ist es dran, einen wöchentlichen Sabbat zu kultivieren. Vielleicht ist es dran, die Schwiegermama anzurufen und sagen, hey, kannst du bitte einmal im Monat für eine Stunde auf meine Kinder aufpassen? Und dann tust nicht die Wäsche waschen und dann tust nicht die Fenster putzen und dann tust nicht Sockenstopfer, sondern du schaust Jesus an. Ich verspreche dir, wenn du das regelmäßig machst, wird sich dein Leben verändern. Weil wir werden nicht liebevoller, wenn wir nur an die Liebe glauben. Wir werden nicht liebevoller, wenn wir über die Liebe lesen. Wir werden nur dann liebevoller und Jesus ähnlicher, wenn wir seine Liebe erfahren. Und das wirst du in der Stille zu seinen Füßen, weil da ist nur noch du und er. Und er ist die Liebe und umgibt dich von allen Seiten. Verpasse diese Momente nicht. Und wir wollen jetzt zum Abschluss einen Raum für dich und Jesus aufmachen. Und zwar hast du auf deinem Sessel einen Zettel und einen Stift dazu. Und wir werden gleich beten, dass der Heilige Geist dich überführt. Und zwar über folgende Frage: Was ist deine Quelle? Was ist deine Quelle? Wo gehe ich hin, wenn ich frustriert bin? Wo gehe ich hin, wenn ich Angst habe? Wo gehe ich hin, wenn ich überfordert bin? Schaue ich aufs Handy? Oder schaue ich auf Jesus? Was ist deine Quelle? Und alles, was dir in den Sinn kommt, das schreibst du da auf. Und dann kommst du zum Tisch, der gedeckt ist für dich, auch im Angesicht deiner Feinde. Wir haben hier einen Tisch und dort einen Tisch und dort einen Tisch. Und unten steht ein Kübel. Und dann schmeißt du diese falschen Quellen weg im Namen von Jesus. Du gehst heute ohne diese alten Quellen nach Hause. Und weil wir nicht mit leeren Händen von Jesus weggehen, nimmst du dir ein Becherchen und da ist Wasser drinnen. Lebendiges, frisches Wasser. Und das nimmst du dir und trinkst es aus mit der Entscheidung, Jesus, ich priorisiere die Zeit mit dir höher als alle Erwartungen rund um mich herum, als all meine To-Dos, als alle Anforderungen, die ich mir selber stelle oder andere mir stellen. Ich priorisiere die liebevolle Begegnung mit dir höher. Und dann trinkst du das aus. Und am Weg zurück kannst du dich fragen, hey, wie gib ich Jesus Raum in meinem Leben? Jesus, was ist unser nächster Step? Und dann hör hin, schau ihn an. Er hat ein Wort für dich. Und für diese Zeit bete ich jetzt. Jesus, danke. Danke, dass du da bist. Danke für deine Liebe. Danke, dass du uns fähig gemacht hast, deine Liebe zu empfangen. Danke, dass du so sehr an uns interessiert bist, dass du rein willst in unseren Alltag. Du bist kein Gott des Sonntags. Du bist ein Gott des Lebens. Und Jesus, wir stehen hier vor dir und wir bekennen vor dir, es gibt Dinge in unserem Leben, die uns zu Göttern neben dir geworden sind. Und wir bekennen das vor dir und wir bringen es zum Kreuz, Jesus, und sagen, nein, wir wollen das nicht mehr. Du bist der Gott. Du bist der König unseres Herzens und unseres Lebens. Und wir sagen einmal mehr Ja zu dir, Jesus. Und auch wenn du Jesus noch nicht kennst, kannst du das jetzt zum allerersten Mal sagen. Jesus, hier bin ich. es tut mir leid, vergebe mir, komm in mein Leben. Und dann kannst du dieses Wasser austrinken und Jesus zum ersten Mal in dir aufnehmen. Und auch für euch in der Online-Church bete ich, begegne, offenbare, decke du alte Quellen auf und gieß neu ein dein lebendiges Wasser in unsere Herzen. Jesus, rede du jetzt zu uns. Hilf uns, in Angesicht von allen anderen hier, jetzt innerlich still zu werden und auf dich zu schauen, auf dich zu fokussieren. In deinem Namen, Jesus. Amen.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-wien.at mailen. Und weitere Infos findest du auf unserer Homepage unter www.icf-wien.at.